RD.
Alle aus dem Urlaub wieder da, aber keine lange Vorrede, sondern einfach in die Kamera geguckt. Audio läuft jetzt schon. Oder willst du noch irgendwas sagen, was man nicht im Fernsehen sieht, aber im Podcast hört? Weil diese Sequenz gibt's immer nur zu hören.
Der Einstieg war schon falsch. Alle aus dem Urlaub wieder da. Der Einzige, der im Urlaub war, war Stu.
Hä?
Thessaloniki? Beke war vorletzte Woche. Ne? Letzte Woche war er nicht. Oh. Ja.
Entschuldigung.
So, der Einzige, der wirklich im Urlaub war, und zwar Jahre, bist du.
Richtig.
Okay. Immer bei den Fakten bleiben.
Jahre, jetzt überlege ich, ob ich noch einen Hundejahre-Witz zu deinen Lasten mache, weil ich war ja 7 Tage im Urlaub. Wobei, sagen wir mal, nicht im Sender war ich für 2 Wochen. Und zwar super, kann ich euch sagen. Egal, jetzt wird wieder gearbeitet. Es geht weiter und Anfang und Ende und alles zwischendrin ist neu. Wobei der Anfang nicht, der ist immer gleich. Und zwar so.
Der RBB Sport präsentiert... Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio.
April, ne? Ich muss in meinem Büro erstmal das Kalenderblatt. Ich habe so einen ganz geilen Kalender. Überdimensioniert, große Zahlen drauf. Könntest auch du lesen, Axel. Da muss ich das Kalenderblatt wechseln, weil ich ja im Urlaub war.
Altersdiskriminierung schon wieder.
Schön, dich zu sehen.
Ich freue mich auch, dich zu sehen.
Vielen Dank. Und hinter uns auf der Wand im Nachrichtenstudio des RBB prangt das erschütternd frisch aussehende Antlitz des Kollegen Christian Beek. Hallo Christian. Hast du in Thessaloniki nur nachgecremt oder warum hält das so lange an? Ich habe natürlich letzte Woche Axel und dir und Dennis zugehört und du klangst da wirklich sehr gut und erfrischt und du siehst fantastisch aus. Was ist es mit Griechenland und dir?
Es war also eine tolle Reise, ja, also eine ganz tolle Stadt. Viel Trubel, Jubel, aber auch viel ruhige Ecken, viele Kirchen, die man mitten in Plattenbauten, die 30, 40 Jahre alt sind, denn sehen kann. Also eine wirklich sehr attraktive Stadt, sehr sehenswert. Auch für junge Leute, da kann man auch abends viele, viele Dinge erleben, aber auch seine ruhigen Ecken finden. Also war ganz toll, muss ich sagen, war sehr begeistert.
Allerdings, hallo, Beke, wenn du jetzt da... Nicht so viel Thessaloniki loben. Du kannst doch mal sagen, du bist in Rostock. Lob doch mal Rostock. So, du braun bist du, weil du bestimmt mal in Warnemünde warst. In Warnemünde, da wird man so braun. Und vor allem die Bräune hält auch in Warnemünde. Also ich als junger Kerl, ich lag da immer herrlich am Strand. Also lob bitte nicht Thessaloniki, lob Rostock.
Gut.
Axel, ich verstehe ja, dass du unruhig bist, ja. Wir hatten 3-2. Wir hatten überhaupt nichts mit Warnemünde gerade am Hut. Es ging ausschließlich um meine Reise von letzter Woche. Aber du hast natürlich recht, Warnemünde auch immer eine Reise wert.
Schön.
Klare Empfehlung, tolle Ecke, nur zu empfehlen.
So soll es sein. Wir fragen uns allerdings, Christian ist nämlich gerade aus beruflichen Gründen aus Rostock zugeschaltet, warum man dich ins Gästeklo gesperrt hat. Denn es klingt ein kleines bisschen hallig, aber wir kommen da durch. Dafür siehst du super aus. Spricht halt dafür, die ganze Sache sich anzusehen im RBB-Fernsehen. Und bei YouTube gibt es die Show auch mit Bildern und für alle anderen gibt es die zum Hören. Und bevor ich jetzt durchstarte, will ich mich nochmal bei dem lieben Dennis bedanken dafür, dass er letzte Woche hier für eine strukturierte und inhaltlich wertvolle Diskussion gesorgt hat. Danke, Dennis. Und jetzt versuchen wir daran nahtlos anzuknüpfen und es geht auch gleich wieder los, denn Christian hat gesagt, es ist ja was passiert.
Nachspiel.
Ich würde sagen, zur Union und dem kommenden deutschen Meister kommen wir gleich, aber erst ein Wunder, ein Osterwunder. Hertha BSC hat ein Spiel gedreht. Und das auf relativ unterhaltsame und unerwartete Art und Weise. Im RBB 24 Inforadio klang der Freitagabend des Zweitligaspiels von Hertha in Paderborn wie folgt.
Tor in Paderborn und zwar der Paderborner Doppelschlag. Erst ging der SC Paderborn in Führung mit 1:0 Freistoß Obermeier und in dieser Sekunde der Ausgleich durch die Hertha. Es ist Barkok gewesen. Kopfballtor! Die Führung für Paderborn. Muslio zum 2:1. 2:2, der Ausgleich ist gefallen für die Hertha. Angriff über die rechte Seite, Ball kommt in die Mitte und der eingewechselte Bielein Hussein ist da. Nochmal die Hertha im 16er und da ist das Tor! Die Führung für die Hertha. Sie drehen das Spiel und es ist am Ende Haris Tabakovic, der trifft das 3:2.
Wir hatten im Laufe der Saison nicht viele Spiele, die wir dreckig gewonnen haben. Heute endlich mal ein Spiel, was wir dreckig gewonnen haben. Am Ende kommt es auf die 3 Punkte an.
Ich habe bei meiner Kollegin gesagt, Entschuldigung für heute, weil wir haben zum Schluss ein bisschen Glück gehabt, aber für dieses Glück haben sehr viel gearbeitet.
Paul Dardai entschuldigt sich beim Paderborner Trainer, nicht bei Berliner Journalisten, kommen wir gleich noch zu, außerdem auch bei Union, interessante Personalie am Wochenende. Das sind die Themen, aber jetzt erstmal Fußball. Hertha gewinnt 3:2 und Paul Dardai und Fabi Rehse hatten dieses erkennbar zufriedene Gehen in der Stimme. Und du, Axel, schämst dich immer noch oder bist du drüber weg?
Nee, du hast mir geschrieben, schämst du dich aber schon ein bisschen, oder? Da habe ich geschrieben, wieso? Also jetzt nochmal, und weil Paul sich auch entschuldigt, ich habe mich noch nie für einen Sieg entschuldigt, niemals. Jetzt muss man eins mal sagen, auch die gegnerische Mannschaft Paderborn, ich meine, die waren ja selber schuld. Ich meine, die hatten, glaube ich, Latte, Pfosten und was ich weiß. Wenn du den Gegner wieder so ins Spiel reinlässt, und das musst du dann übrigens auch erstmal machen, dass du dann die Situation auch nutzt. Insgesamt muss man sagen, der Papst ist wieder da. Paul hat den Papst wieder in der Tasche, weil das Spiel insgesamt, da gibt es ja keine zwei Meinungen zu. Also das Spiel war einfach schlecht. Paderborn hat uns teilweise vorgeführt. So, dass es zur Halbzeit 1-1 stand, war dem Umstand zu verdanken, dass Paderborn zu blöd war. Und von daher, aber wie gesagt, du warst im Spiel, weiterhin im Spiel, es stand nur 2-1. Übrigens, das 2-1 fiel ja nach einer Ecke. Ich habe auch noch nie gesehen, dass eine Mannschaft nach jeder Ecke einen Abschluss hinkriegt, so wie Paderborn. Also wir hatten dann wahrscheinlich auch gedacht, Ecke muss man nicht verteidigen, macht man ja heutzutage vielleicht auch nicht mehr. Also die hatten nach jeder Ecke, haben die einen Abschluss gehabt. So, dann machen sie das Tor. Ja, und dann war es am Ende so, wie ich es gerade gesagt habe. Die haben nur 2-1 geführt, bupp, und dann hat Paul auch mal ein bisschen Glück mit seinen Wechseln. Wo er vorher mal gesagt, seine Bank ist zu schwach. Jetzt hat er es ja taktisch, jetzt war es ja eine taktische Meisterleistung. Hat er vorher schon gewusst, dass die nach 75 Minuten alle kaputt sind. So, und dann haben wir die Situation, beziehungsweise die Schwäche des Gegners ausgenutzt. Und deswegen, entschuldigen muss man sich für einen Sieg, finde ich, nie.
Es war ja auch nur ein bisschen provozierend, um zu gucken, ob du noch wach bist am Freitagabend, aber du hast reagiert. Also, es war trotzdem so, wir haben es auch verfolgt zu Hause. Und als da dieses Tor fiel, dachte ich, so gewinnen große Mannschaften manchmal Spiele und werden dann auch deutscher Meister. Und Hertha BSC sammelt zumindest 3 Punkte in der zweiten Liga, die wahrscheinlich auch nicht mehr viel nutzen, aber für gute Laune sorgen. Christian, als neutraler Beobachter machen so eine Spiele auch großen Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand das ganz putzig. Also man hat eine tolle Spielkonzeption erkannt. Also mehr Konzeption in einem Fußballspiel habe ich selten gesehen. Gerade bei gegnerischen Eckbällen. Also dass man so lange wartet, bis derjenige, der dann schon dreimal davor einen hundertprozentigen hatte, dann beim vierten ihn endlich dann auch reinmachen darf. Hut ab. Und dann hat man natürlich hinten raus mit wirklich taktisch sehr, sehr, sehr filigranen Kniffen und Handwerkszeug von der Trainerbank aus Einwechslung gestartet, hat seine Konzeption dann nochmal nachhaltig dargestellt. Und zum Schluss braucht man sich dann nicht entschuldigen. Also ich denke mal, verdient 3-2 gewonnen. Also es war wirklich toll.
Bicke ist irgendwie, weiß ich gar nicht.
Ironie kommt meistens im Fernsehen nicht rüber, Bicke. Das ist halt immer das Problem. Also übrigens, was ganz interessant war, man muss immer.
Ich glaube, er will noch mal nachlegen. Dann sollten wir da einfach kurz zur Seite treten, bis der Truck Bicke über die Landstraße gebrettert ist.
Also ich fand das schon bemerkenswert. Also die Leistung war jetzt wirklich nicht doll, aber die Mannschaft war irgendwie immer am Spiel dran und nach vorne ist ja Tabakovic und Co. immer für ein Tor gut, immer gefährlich und Paderborn ist dann auch am Ende selbst schuld. Aki, du hast es so richtig gesagt. Aber was daraus denn Paul macht, wie Paul sich vor dem Spiel benommen hat, auch bei Sky etc. Also ich muss schon sagen, das ist ganz, ganz schade. Das macht man eigentlich nicht und da bleibt einem eigentlich nur noch ein bisschen Sarkasmus übrig. Weil für einen Fußballlehrer geht man da mit den Dingen viel, viel lockerer und entspannter um. Wir wissen alle, dass das so ist, wie es ist, auch von Fernseh- und Journalistenseite. Und da nach all den Jahren so zu agieren, naja, so ist das dann nochmal.
Das wird unser Thema sein, aber der Kollege Kruse, wolltest du einen Ablaufhinweis geben?
Nee, ich wollte gerade mal sagen, Beke nicht so viel, weil das ist das Thema in Charlottenburg. Mhm. Ich wollte nur noch mal eins sagen, wir haben das ja jetzt schon gemerkt, auch gegen Nürnberg.
Ja.
Paul will jetzt mehr nach vorne verteidigen. Also wir greifen ein bisschen weiter vorne an. Nur ich bleibe dabei, habe das letzte Woche schon gesagt, während einer Saison oder mitten in der Saison die Spielart umzustellen, ist nicht so einfach. Und man sieht auch zum Teil die Laufwege, gerade was das vorne Pressen anbetrifft. Also ich habe gestern noch geguckt, Man United gegen Liverpool. Ja. Da ist es mir ganz extrem aufgefallen. Wenn du vorne attackierst, solltest du vielleicht auch mal den Torwart angreifen. Weil wenn der Gegner immer die Möglichkeit hat, zum Torwart zurückzuspielen, dann ist dein Anlaufen für die Katz. Dann rennst du dir Blutblasen. Also Liverpool hat es geschickt gemacht, dann ist Mo Salah auch mal zum Torwart gelaufen, der musste den zum Rechtsverteidiger spielen und dann hast du den Gegner auf der Seite, egal auf welcher Seite, aber dann kannst du ja zupacken. Wenn du dann nur noch in der Mitte stehst, in einer Reihe und dann kann der wieder zurückspielen zum Tor und der spielt auf die andere Seite, dann, wie gesagt, läufst du dir Blutblasen. Also nochmal, es ist halt schwierig, während einer Saison das reinzubringen und das hat man, das war jetzt wieder so wie gegen Nürnberg, dann sind die Abstände zu groß. Und dann kann sich eben auch eine Mannschaft wie Paderborn, also wir haben jetzt nicht gegen Bayern München gespielt, also dann kann sich auch eine Mannschaft wie Paderborn da mal zack, zack, zack locker durchspielen. Das ist auch bitter dann für die gesamte Mannschaft, wenn du eben, wie gesagt, einen halben Meter immer Abstand hast. Du kriegst nicht den richtigen Zugriff. Also man merkt schon, dass Paul versucht jetzt, die Kritik, die von außen gekommen ist, also in seiner Spielart so ein bisschen umzusetzen, weil so viel haben wir die letzten beiden Spiele vorne attackiert haben, haben wir in der ganzen Saison nicht gemacht.
Jetzt überlege ich gerade selbst, ob ich darauf noch einsteige, weil es ja auch schon wieder viel mit Paul zu tun hat. Ich überbrücke mal kurz damit und sage, bester Moment des Spiels aus Herthas Sicht, die Vorarbeit von Maser fürs 3-2. Super Touch, fand ich.
Na, du musst immer mal einen sehen. Wir schießen viele Tore.
Ja.
Also das ist eine gewisse Qualität ist da. Maser, wie gesagt, kommt dann rein. Muss fair sein, dass der vielleicht mal auf der Bank gesessen ist. Ist auch richtig, weil letzte Woche war da nicht so viel.
Letzte Woche wart ihr kritisch, habe ich gehört.
Ja, genau. Aber das ist ein junger Kerl. Ja. So, dass der nicht jede Woche, von Woche zu Woche gut abliefern kann, ist doch völlig normal. Und dann ist es auch richtig, ihn mal auf die Bank zu setzen. Und manchmal kommst du übrigens von der Bank auch befreiter. Ist der Druck nicht so da? Und bei einem Rückstand reinzukommen, ist das Schönste, was passieren kann. Weil, ich meine, wenn du verlierst, sind die anderen schuld. Wenn du das Ding noch umdrehst, bist du der König. Und Masa ist jetzt der König. Bei dem Ganzen, ich finde, das Dritte hat er noch viel geschickter gemacht.
Das meinte ich.
Das, ja, genau, wie er sich da so rein.
Das war für mich der beste Moment des Spiels, war sozusagen der Ballkontakt von Masa vor dem entscheidenden Tor.
Genau. So, und von daher, ja, das war ordentlich. Und da hat man halt gesehen, eine gewisse Qualität hast du. Wir haben die Schwäche von Paderborn gerade schon aufgezählt. Aber wir machen viele Tore. Das Problem ist, dass wir, haben wir letzte Woche auch schon drüber diskutiert, hinten ein Scheunentor sind. Und das ist völlig egal, ob die Alten da spielen oder die Jungen da spielen. Wir sind immer ein Scheunentor.
Ja, lässt ja jetzt die Jungen sich für die neue Saison einspielen. Irgendwie. Das spielt doch jetzt relativ konsequent mit den Jungen. Also Kämpfspiel gar nicht mehr. Leisner, wann haben wir den zuletzt gesehen?
Ja. Naja. Na gut. Macht eine gute Stimmung in der Kabine, wenn die Alten alle nicht spielen. Wenn die Alten alle auf der Bank, macht eine super Stimmung in der Kabine.
Ich stelle mir das mit euch,
oder Beke?
Bei euch beiden vor, wie schön das gewesen, harmonisch.
Also ich glaube, das ist eine total coole Personalkonzeption, die da gerade stattfindet. Und das war total clever, diesen Maser einzuwechseln, weil das hat man ja gesehen die ganze Zeit, dass so ein schneller, quirliger Spieler dem Paderborn dann echt Probleme bereiten würde. Das hat man dann gemacht. Und konnte dadurch das Spiel 3-2 gewinnen. Also ich fand das also vom Matchplan her, von der Idee her, fürs Spiel überragend. Also das ist doch jetzt auch in den Aufstellungen zu sehen, dass man die mit hoher Geschwindigkeit spielen lässt, dass man auf der 6 nicht mehr so träge ist, dass man versucht, ein bisschen enger zusammenzustehen und wenn man Pressing spielt, auch vorne richtig dran zu sein und den Gegner versucht, vernünftig unter Druck zu setzen. Das mit dem Torhüter, gut, das müssen wir noch ein bisschen üben. Aber das Problem haben wir viele Mannschaften, Aki, das ist natürlich der gravierende Unterschied zur englischen Liga, ja, dass da scheinbar Trainer draußen sitzen, die dann den Jungs auch erklären, wann sie richtig den Torhüter anlaufen müssen und in welche Richtung der Torhüter dann auch nur schlagen darf, ja, damit man dann auch die Seiten sauber zustellt, sonst läuft man sich im Wolf. Also habe ich das schon 1995 gelernt. Da sind wir jetzt gerade dran, finde ich großartig, habe ich mich sehr gefreut, dass Hertha dann noch 3-2 abrocken konnte.
Hast du bei Ede Geier Torhüter anlaufen lassen von deinen Vorderleuten?
Also ganz ehrlich, Dirk, wenn wir früher vorne den Stürmer gesagt haben, lauf mal einen Torhüter an, hat er den immer von einer Seite angelaufen, dass er nicht nach beiden Seiten Ball spielen kann. Weil das liegt schon in der Sache selbst, dass man eine Seite anbietet, da der Ball hingespielt wird. Ansonsten müssen wir ja alle Seiten verteidigen. Das geht ja gar nicht. Also gab es, wie gesagt, schon 1995. Jetzt sind wir 2024 und machen das nochmal. Super.
Übrigens, da ganz kurz, das war früher ganz lustig. Also Anfang der 90er konnte der Torwart den Ball ja noch in der Hand nehmen.
Ja.
So, und dann, so, ich weiß nicht, wann das genau war, 2, 93 irgendwann, dann musste der Torwart den Ball im Schaden, konnte nicht mehr in Hand nehmen. Und dann hat man natürlich gerne auch mal den Torwart attackiert, weil die konnten bei weitem nicht so gut Fußball spielen wie die Torhüter heute. So, heute gehört das ja mit zur Grundausbildung, dass die Manuel Neuer, ein toller Fußballspieler, also ich kann mich noch erinnern, bei mir stand Eike Immel im Tor beim VfB Stuttgart, der war da nicht so firm. Also von daher, da war schon mal ein Mittel, den einfach zu attackieren, weil der eben nicht so sauber rausspielen konnte. Aber insgesamt bleibe ich dabei, das war auch früher schon so, wenn du attackierst, dann lass den Gegner erst zur Seite spielen, um dann drauf zu gehen. Oft war das dann so, ich sag mal, der Libero hat den Ball nach außen gespielt, dann ist ein Stürmer auf den Libero, um den Rückpass abzuschneiden und der andere im Sprint direkt auf den Ballführenden. So, am besten noch von außen ran, damit der Ballführende den Ball in die Mitte spielt. Weil das, ich habe das immer, wo ich noch bei Tasmania Trainer war, habe ich immer gesagt, wir sind Wölfe. Ja. Wir sind Wölfe. Und wenn die den nach außen spielen und ich will den Pass, ich möchte eigentlich gar nicht, dass der den außen gewinnt, sondern der Ball, der in der Mitte gespielt ist, den will ich gewinnen. Weil da sind wir dann alle da, dann können wir mit zwei Leuten den attackieren, egal zu welcher Seite er mitnimmt. Wenn du an der Stelle den Ball gewinnst, dann kannst du direkt, weil der zweite Stürmer hat ja den Libero zugestellt, da ist eine 1-gegen-1-Situation. Also von daher, da den Ball gewinnen, direkt nach vorne spielen und dann entweder lässt er klatschen oder er kann in 1-gegen-1-Situation gehen und dann was zu machen. Also insgesamt, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war auf die Torhüter. Wie die zum Beispiel, früher waren die Torhüter so blind am Fußball. Die waren im Tor, also genauso gut wie heute, nur Fußball spielen war nicht denen ihr Ding.
Du hast jetzt so lange über Tiere geredet, dass ich in der Zwischenzeit nachgucken konnte. In der Tat, Abschaffung der Rückpassregel im deutschen Fußball 1992-93. Sehr gutes historisches Wissen, Herr Dr. Kruse. So, einer, der sich mit Wölfen und taktischen Formationen und allem anderen auskennt, heißt Xabi Alonso, ist Trainer von Bayer Leverkusen und war mit seinem Zirkus in der Manege Alte Försterei zu Gast. Und das Ergebnis war so wie immer bei Leverkusen. Leverkusen gewinnt. Aber der Weg dahin war gar nicht so, wie ihn sich alle vorgestellt hatten. Wobei Christian Beek ja geglaubt hatte, dass der erste FC Union gegen Leverkusen tatsächlich gewinnen könnte. Wäre Fahrradkette? Vielleicht. Wir werden es nie erfahren, denn das Spiel lief wie folgt.
Freistoß für Bayer Leverkusen. 19 Meter nach halb rechts versetzt. Grimaldo und Andrich stehen bereit. Grimaldo macht es direkt. Ronno ist da. Fischt den Ball aus dem linken Eck und bewahrt den ersten FC Union vor einem Rückstand.
Das gibt jetzt Gelb-Rot für Robin Gosens, für den Linksverteidiger des ersten FC Union. Platzverweis in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Wohl verdient. Der hatte die ganze erste Hälfte Riesenprobleme mit Teller und dieser Spritzigkeit. Und das senzt er ihm von der Seite um, kriegt Gelb-Rot. Union ab jetzt also in Unterzahl. Wirtz nimmt einen weiten Anlauf. Renault im Tor des ersten FC Union. Wirtz mit dem Trippelschritt mit rechts. Tor! Halb hoch, satt, selbstbewusst. 1:0 für Bayer Leverkusen.
Leverkusen ist sehr, sehr gut drauf. Beweisen das schon fast alle drei Tage mit der Doppelbelastung, die sie haben. Ja, macht Spaß, ihnen zuzuschauen, aber macht keinen Spaß, gegen sie zu spielen.
Christian, das war Christopher Trimmel mit einem schönen Statement. Es waren ja nur sehr wenige Minuten, die dieses Spiel vermeintlich entschieden haben. Glaubst du, wenn diese Minuten anders gelaufen wären, dass dann deine These der vergangenen Woche in dem Spiel möglich gewesen wäre, dass Union gegen dieses Bayer Leverkusen hätte gewinnen können?
Ja, für so einen Sieg gegen so einen Tabellenführer, gegen so eine Mannschaft, die so Fußball spielt, da brauchst du ja schon 11-mal Renault, weil man muss ganz ehrlich sagen, was der rausgefischt hat, mit dem Fuß, mit den Fingern, mit allem, was dabei war, also das war schon überragend. Die Leverkusen hat sich wirklich herausragende Chancen erspielt, aber er war immer zur Stelle, hat immer wieder klären können, außer dann beim Elfmeter. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, als wir dann einer weniger waren und die zweite Halbzeit, haben wir denn für meine Begriffe ein überragendes Spiel gemacht mit einem weniger gegen Bayer Leverkusen. So viele Möglichkeiten und Chancen zu erspielen, die jetzt nicht direkt vor dem Torhüter der Leverkusener waren, sondern die im Vorfeld sich entwickelt haben durch Zweikampfstärke, durch Dynamik, durch taktische Disziplin, durch Laufstärke. Das war schon top, muss man sagen. Uns fehlt nach wie vor, was sich jetzt auch schon ein bisschen länger durch die Saison zieht oder quasi durch die Saison zieht, nach vorne hin. Diese Kreativität, diese Durchsetzungsfähigkeit, diese Kaltschnäuzigkeit, dieses Selbstverständnis, dort seine Chancen auch zu nutzen und Chancen nochmal herauszuarbeiten. Aber das war aus meiner Sicht in der zweiten Halbzeit ein großartiges Spiel unserer Mannschaft, gerade mit einem weniger nach der gelb-roten Karte von Gosens, der jetzt übrigens nachhaltig unter Beweis gestellt hat, dass er kein Nationalspieler ist, weil das Tempo nicht reichen wird, ja, für ganz oben, für Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften. Und daher, also unsere Mannschaft, tolles Spiel, Renault vorneweg. Also das hat gepasst, gesessen, die Mannschaft hat in den Abständen mal die unterwegs, hat nach vorne immer wieder versucht, Chancen zu erarbeiten. Dass man natürlich nicht 70% Ballbesitz gegen Leverkusen hat, gegen so eine Tiki-Taka-Truppe, die wirklich einen wunderschönen Fußball spielt, das macht ja unheimlich viel Spaß, das sich anzuschauen. Christopher Trimmel hat es top gesagt, das sieht top aus, da will man eigentlich nur nicht gegen spielen, ansonsten ist alles schön, aber die Jungs haben es halt wirklich total bemerkenswert abgerockt und mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Schwein macht man vielleicht ein Spiel unentschieden oder gewinnt sogar, aber da muss dann schon alles stimmen, was dann am Samstag dann halt nicht war und daher tolles Spiel, tolles Fußballfest, ich fand es ganz wunderbar, aber Leverkusen ist dann schon verdient da oben, weil gegen unsere Mannschaft musst du dann auch erstmal in so einer Atmosphäre 1-0 abgezockt gewinnen, was da Jonathan Tah hinten gespielt hat und abgeräumt hat, war auch schon aller Ehren wert, das war schon top und daher verdienter Sieg von den Leverkusen, schade.
Ich fand es aber krass, Christian hat es ja angesprochen, dass Union jetzt mal blöd formuliert einfach nicht tot zu kriegen war, dass die in dem Spiel geblieben sind, hätte ich eigentlich gar nicht für möglich gehalten nach dieser Schlussphase der ersten Halbzeit.
Ich habe es anders gesehen. Ja. Also mein alter Spruch, ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Bitte? Ich finde Bayer Leverkusen, gerade in der ersten Halbzeit, dass die in der 45. dann erst in Führung gegangen sind, war ja dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass Renault, wie gesagt, Beke hat es gerade gesagt, sensationell, wie der gehalten hat, die Dinger da. Und nachher hat Leverkusen es einfach clever gemacht. Union hatte nicht wirklich eine Torchance da. Sie haben viel Ballbesitz gemacht, sie haben keine Risiken. Das meine ich immer, ich liebe solche Mannschaften, die dann nicht dumm nach vorne spielen, bloß weil sie einer mehr sind, sondern sie haben das Spiel kontrolliert. Ja, ich sag mal, in der 90. Minute war Renault vorne und hat die Situation, wo er eventuell den Ball auf so... Das wär dann der Gipfel gewesen, aber das passiert von 100 Spielen einmal. Sonst, finde ich, hat Leverkusen das clever runtergespielt. Richtig, wie Beke sagt, Gosens einfach zu dünne, tat mir auch ein bisschen leid. Wenn ich ehrlich bin, kann man ihm vielleicht auch mal helfen, sag mal, im Doppeln so ein bisschen. Er war dann gegen diesen kleinen Wiesel da völlig alleine und der hat ihn natürlich schön frisch gemacht, muss man wirklich sagen. Also gelb-rote Karte hat er auch selber zugegeben.
Hat geschrieben, die Niederlage geht auf ihn. Also
absolut berechtigt. So. Und das Geile war ja bei Leverkusen, muss man ja sagen, wenn die einen Ball verloren haben vorne, wie die ins Gegenpressing sofort gehen. Also Union hat ja kaum Möglichkeiten gehabt, dann schnell nach vorne zu spielen, weil die waren sofort wieder da, haben den Ball sofort wieder geklaut. Ja, wenn alles perfekt läuft, spielst du vielleicht 1-1, aber insgesamt fand ich von Leverkusen, boah, extrem clever, extrem reif. Das ist für mich Profifußball, wo ich aber, also ich bin jetzt kein Fan von Bayer Leverkusen, aber von so einer Art zu spielen, boah, finde ich einfach großartig.
Und dein Lieblingsergebnis 1-0?
Absolut, mein Ergebnis.
Und Bayer Leverkusen muss ich auch sagen, also ich finde das hinreißend, was die veranstalten. Ich freue mich auch total, dass die Deutscher Meister werden, einfach weil die es fußballerisch aus meiner Sicht so verdient haben. Es ist ja jetzt ganz kurios. Jetzt haben sie ja fast eine Saison, wo sie jetzt auf einmal können sie anfangen, Dinge zu verlieren. Es ist im Pokalfinale ganz hoher Favorit. Sie werden Deutscher Meister. Ich bin mal gespannt, wie sie es dann von der Rotation her machen. Aber ist es einigermaßen begeisternd und sehr verdient. Und dass Xabi Alonso wirklich noch ein Jahr in der Bundesliga bleibt, hätte ich gar nicht gedacht. Aber ist auch von ihm total schlau. So ist er.
Naja, meine ich doch. Also warum soll er jetzt zu Bayern München gehen? Die haben Riesenprobleme weil man sieht, die führen 2-0 gegen Heidenheim und verlieren dann noch Riesentheater. Die werden noch im Umbruch sein. Der hat eine tolle Mannschaft da. Die spuren. Das gleiche ist ja Liverpool. Warum soll er? Der Nachfolger von Klopp ist doch jetzt schon die ärmste Sau. So, Kloppo wird geliebt da von allen. Warum soll er da hingehen? Er hat eine tolle Mannschaft. Er kann sich mit denen weiterhin. Also wahrscheinlich wahrscheinlich holt er das Double. Mal gucken, was sie in der Euroleague da noch reißen können. Da sind ja auch noch Möglichkeiten.
Ja, ja, eben.
Also ich finde es äußerst clever, dass er sagt, er springt nicht über dieses Stöckchen. Das ist einfach eine schlaue Entscheidung, finde ich.
Super schlauer Typ, ganz, ganz netter Moment. Übrigens habt ihr das gesehen bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. Habe ich jetzt nicht im Audio mit, aber vielleicht der stärkste Moment von Jenad Bjelica, den ihr ja letzte Woche hier sehr gelobt habt, völlig zu Recht, als Xabi Alonso eine Frage auf Spanisch gestellt wurde und Christian Arbeit sowas sagte, wie können wir das bitte nachher machen, versteht ja keiner.
Habe ich gesehen.
Und dann kommt Mr. Bjelica und sagt, ich könnte das schnell übersetzen und hat das sauber simultan übersetzt. Also nicht, der kommt immer mehr an. Ja, jetzt, das sind ja auch so Union-Momente, finde ich, wenn du dann mal auf einer Pressekonferenz improvisierst und dich da beliebt machst. Das war doch schön. Beke, hast du es mitgekriegt? Sonst schicken wir es dir nochmal.
Nein.
Also ein heiterer Moment, ein heiterer Moment auf der Union PK und vielleicht noch ganz kurz sportlich. Letzte Woche habt ihr gesagt, ist alles jetzt in Ordnung mit dem Punkt in Frankfurt und kann nichts mehr passieren. Jetzt sind es wieder nur 6 Punkte. Bochum schmeißt heute einen Trainer raus. Andere Mannschaften werden nervös. Christian, bist du noch mal nervös sportlich, weil Union noch nicht im Ziel ist?
Nein, wir haben so eine Stabilität in der Mannschaft, leistungsseitig. Klar, vorne, wir müssen Tore machen, das weiß jeder, das sieht auch jeder. Aber ich habe da keine Sorge, die Mannschaft ist in sich so klar, so stabil. Wir haben eine ganz geringe Fehlerquote. Wir haben von der ganzen Art und Weise keine Probleme, die Systematik im Spiel stimmt, die Abstände stimmen. Die Mannschaft ist im Zweikampf da, hat kaum Probleme. Auch innerhalb des Teams ist es rund, wir haben sauberen Auftritt und da wird es dann auch wieder einen Dreier geben demnächst und dann ist die Veranstaltung dann auch durch. Aber ich habe da keine Unruhe.
Na, dann gucken wir doch mal auf etwas, was vielleicht nicht direkt im ersten Moment Unruhe erzeugt, aber uns doch alle ein kleines bisschen überrascht hat, nämlich folgende Situation.
Das Thema in Köpenick.
Das sollte übrigens diese Woche der neue Film sein über den ersten FC Union. Alle Union-Fans waren hoffentlich schon im Kino. Für sie ist das eine ganz wunderbare Veranstaltung. Axel und Christian haben, glaube ich, noch nicht gesehen. Wir reden aber nächste Woche drüber. Den Film gibt es dann immer noch. Die besten aller Tage. Im Moment im Kino. Für alle Fußballfans auf jeden Fall zu empfehlen. Aber jetzt müssen wir über einen der fußballgöttersten Fußballgötter sprechen. Überhaupt. Michael Parensen. Also so viel in meinen Ohren, aber ich habe ja neulich vor 2 Wochen schon mal vielleicht zu viel zu dem Thema Fußballgott gesagt. Der ist, glaube ich, der Spieler, bei dem ich das Wort Fußballgott so richtig im Stadion kennengelernt habe. Denn bei keinem haben sie es lauter gebrüllt über viele Jahre als bei Michael Parensen, erst lange Zeit Spieler. Ich glaube, im ersten Moment tatsächlich nicht mal im übertragenen, sondern fast im realen Sinne sowas wie ein Azubi bei Union und dann in die Verantwortung mit reingewachsen, zuletzt technischer Direktor. Und nun trennen sich die Wege des Vereins und eben jenes Michael Parensen. Das ist auf jeden Fall mit ein bisschen Herzschmerz verbunden, auch wenn der Präsident eben gesagt hat, er wird immer im Stadion an der Alten Försterei zutiefst willkommen sein und so weiter. Das glauben wir auch alles. Und trotzdem glauben wir, dass Michael Parensen, Beke, den Verein jetzt vielleicht nicht ganz so glücklich verlässt. Der hatte doch mit der Vorgeschichte bestimmt ganz andere Ambitionen beim ersten FC Union. Was machst du aus dieser Meldung, die uns gestern alle hier ein kleines bisschen überrascht hat?
Ja, also ich denke auch, dass es da von Michael sicherlich einen anderen Plan gab. Aber man hat sich jetzt sehr, sehr respektvoll voneinander verabschiedet. Manchmal sind die Wege halt anders, nimmt jemand eine andere Biegung, als das vorher vielleicht auch besprochen war und gewollt war. Und da muss man halt aufpassen, dass man sich dann nicht inhaltlich und auch persönlich nicht miteinander verfeindet oder in Clinch gerät. Ich glaube, das hat man sauber hingekriegt. Schlussendlich können wir alle auch nur das Statement lesen. Ja, der Verein hat da nochmal ausführlich Stellung bezogen. Oliver Runert hat auch Stellung bezogen. Ich denke, Micha war in dem vergangenen Jahr, wie du schon richtig sagtest, in erster Linie auch Azubi, in den letzten 12, 15 Monaten immer wieder in den Themen Vorgespräche, Spielerberater, Leihspieler etc. drin involviert und wollte jetzt scheinbar den nächsten Schritt machen, was der logische wäre, wenn man eine gewisse Zeit, sag ich mal, die Hilfstätigkeiten ausgeübt hat, möchte man irgendwann mal auch wahrscheinlich Entscheidungen treffen und ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt daran gescheitert ist, dass Micha weniger Aufgaben haben wollte in diesem Bereich, sondern wahrscheinlich mehr haben wollte und dort dann Spannungen entstanden, die nicht zueinander passen. Und dann hat sich der Verein aus meiner Sicht dann richtigerweise auch dafür entschieden, zu sagen, nee, das ist es für uns jetzt zum derzeitigen Zeitpunkt nicht. Wir möchten, wenn das denn so ist, an der Stelle von Oliver Runert dann doch vielleicht was anderes haben. Oder vielleicht macht auch Oliver Runert über das Saisonende hinaus auch weiter. Man weiß das nicht. Da werden sicherlich die Infos noch folgen in den nächsten Wochen. Aber schlussendlich hat man eine saubere, korrekte Trennung scheinbar vollzogen. Glücklich ist man darüber nie. Ja, auch Micha wird sich darüber nicht freuen. Das sitzt ja nach 15 Jahren, die man in diesem Verein, der ihn wirklich persönlich greift, anpackt, wo die Dinge ans Herz gehen, die man auch im Herzen lässt, wenn man da 15 Jahre war, die nie wieder weggehen. Das tut erstmal richtig weh. Das ging mir genauso. Bei mir war es noch eine Etage stärker, weil ich natürlich als kleiner Piepeler groß geworden bin und meine ganze Jugendlebenszeit oder Kindlebenszeit am Fußballstadion an der Alten Försterei verbracht habe. Das ist ja nochmal ein Zacken schärfer. Bei mich ist das ja nicht ganz so dolle. Den haben wir aus dem Ruhrpott geholt, wenn man ein anständiger Kerl wird. Nee, so war das nicht gemeint. Das ist dann schade, ja, für alle Beteiligten, dass es dann nicht weitergehen kann. Aber man muss das dann irgendwann mal tun, um sicherlich auch neue Wege zu gehen, neue Erfahrungen zu sammeln. Bei 15 Jahren an einem Standort ist auch dann immer das Gleiche. Für mich ja mal was anderes zu sehen, da reicht auch so ein DFB-Management-Lehrgang vielleicht nicht aus, den man da zur Verfügung gestellt bekommen hat. Da muss dann mehr her. Und dann wird man sehen, vielleicht wird es später nochmal was. Aber jetzt erstmal nicht. Und wenn das alles sauber war, so wie es kommuniziert war, top. Ja, aber sowas macht keinen glücklich, tut ein bisschen weh. Sicherlich auch ein Dirk Zingler, der auch rein professionell die Dinge halten muss, egal wie persönlich und nah er die auch am Herzen sicherlich hat. Und daher war es natürlich ein Schock, eine Überraschung. Aber wie ist das so schön im Fußball? Ne? Morgen geht es weiter, da ruft der Nächste an und müssen Ergebnisse produzieren. Und das ist hier auch wieder der Fall. Ja.
Ich habe Haaransson ist übrigens in diesem Dokumentarfilm, über den wir dann nächste Woche länger reden, zu sehen, bei dem geplatzten Isco-Transfer. Das gehörte nämlich zu seinen Aufgaben. Er spricht wohl auch Spanisch. Und der Isco war ja wirklich da, ne, in Berlin. Und die dachten alle, sie werden ihn holen. Und Paarensen kommt drin vor und spricht mit ihm ein bisschen Spanisch und war da also am Spieler dran, war also sozusagen Teil der Wohlfühlabteilung. Das mit dem Azubi war eben auch wirklich überhaupt nicht despektierlich gemeint. Der war ein Jahr Hospitant in verschiedenen Bereichen des Vereins und ist dann eben näher an die Mannschaft rangekommen und war zuletzt sozusagen, ja, weiß ich nicht, die rechte Hand oder der Vorarbeiter vom Manager von Oliver Runert. Aber er war eben nicht selber Manager. Bisschen wie lange Michael Preetz und Dieter Hoeneß, ne, wobei Preetz dann auch eine Zeit lang Außenminister war. Aber Preetz wurde es dann eben. Wenn es jetzt nicht zum Saisonende, sondern kurz vor Saison zu dieser Trennung kommt, spricht es ja darauf oder zeigt es vielleicht darauf, dass eine gewisse Dynamik in der Situation drin war, Axel, dass das also so und so hätte ausgehen können, würde ich mal sagen. Wie liest du den Zeitpunkt dieser Trennung? Würde man nicht normalerweise mit Danke und vielleicht sogar eine Choreo und auf jeden Fall Bilderrahmen und goldene Uhr das am Saisonende machen?
Also so wie du es gesagt hast, mein erster Gedanke war sofort, oh, da hat es aber richtig gekracht, weil es macht überhaupt keinen Sinn, 6 Spieltage vor Schluss diese Meldung rauszubringen und diese Entscheidung zu treffen. Kann man am Ende der Saison machen. Also deswegen glaube ich, dass da die eine oder die andere Seite es nicht so wollte, sondern gesagt hat, nein, wir machen das jetzt sofort und wir vermelden das jetzt auch sofort. Steht ja auch drin, unterschiedliche Ansichten über die Zukunft im Verein. Und das Zweite, was ich gedacht habe, oh, da hört dann der liebe Herr Runert auf, weil ich kann mir nur vorstellen, dass Paarensen ist ja eigentlich der natürliche Nachfolger von Oliver Runert, dass man ihm gesagt hat, du, tut mir leid, du wirst nicht der Nachfolger, da haben wir jemand anders. Das war also alle Spekulationen, ja. Also liebe Union, tut mir leid, also das war das Erste, was ich gedacht habe. Also ich finde die Nummer sehr, sehr merkwürdig, weil, wie du sagst, der Zeitpunkt macht überhaupt keinen Sinn, jetzt 6 Spieltage vor Schluss diese Baustelle aufzumachen. Und von daher, wie gesagt, die Gründe habe ich gerade gesagt, also ich könnte mir gut vorstellen, dass er gedacht hat, er wird der Nachfolger von, also er macht den nächsten Schritt. Das hat ihm wahrscheinlich Zingler dann gesagt, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wie gesagt, alles Spekulation. Und dann ist man da auseinandergegangen.
Gut, aber wir müssen ja ein bisschen spekulieren. Das ist ja, ja okay. Ja. Außerdem gibt es ja auch durchaus Verbindungen. Also ihr kennt die Beteiligten teilweise. Ich meine, Beke, du kennst den Micha Parensen wahrscheinlich relativ gut. Du kennst Dirk Zingler auf jeden Fall sehr gut. Hast das ja auch gerade, wie ich finde, sehr schön versucht, darzustellen, was du glaubst, was in Zinglers Kopf in dem Moment vorgeht, der bestimmt eine ganz hohe Wertschätzung für Parensen als Mensch und als Person hat und trotzdem nur der Verein zählt und darf in der Rolle vielleicht auch zählen. Wir nähern uns also der These an, dass diese Personalentscheidung und diese Trennung darauf hindeutet, dass Oliver Runert zum Saisonende geht. Ich finde das einigermaßen überzeugend in der Darstellung. Und wer uns nicht sieht, sondern nur hört, hat gerade eine wunderbare Geste von Christian Beek, die so ein bisschen Madonna-Choreografie aus den späten 80ern war, aber de facto zwei Hände weit aufgemacht hat, nicht gesehen. Beke, da wäre der Weg für dich wieder frei, oder? Zurück an die
Spur. 24-7, du erstmal.
Nein, aber im Ernst, also pass auf, zur Frage. Siehst du es auch so, das Ende von Runert kommt, weil man sich sonst diese Trennung zu dem Zeitpunkt hätte sparen können?
Das ist auch noch eine Frage, ja, klar könnte man das jetzt denken, aber auf der anderen Seite, also Dirk Zingler ist ein Vollprofi, was seinen Verein betrifft. Ja, der wird nur Leute Jobs machen lassen, von denen er 1000% überzeugt ist. Dass das jetzt Micha Parensen nicht machen wird, heißt nicht, dass es Oliver Runert weitermachen darf. Weil Oliver Runert hat in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr oft nachgewiesen, dass er es wirklich kann. Letzten Sommer gab es ein paar Themen, jetzt im Winter waren auch nicht alle Transfers treffend. Man hat jetzt nochmal umgeswitcht in der Mannschaft. Gerade offensiv hat man echt eine riesen Herausforderung, vor allem wenn man auch mehr möchte, wenn man Europa mehr möchte oder besser gesagt Europa möchte, muss man nach vorne hin auch in der Transfersituation mehr liefern, mehr Garantien suchen im Markt, die man dann braucht, um auch all das, was man gerne machen möchte im Verein, Stadionbau, Nachwuchsleistungszentrum, das muss auch alles bezahlt werden, gute Spieler müssen auch bezahlt werden. Vogt ist nicht zu uns gekommen, weil er weniger verdient als in Hoffenheim. Also das muss auch alles bezahlbar bleiben, aber dafür brauchst du Ergebnisse. Dafür brauchst du saubere, gute Tabellenplätze und da brauchst du auch Europa für. So, und da ist die Frage, die Dirk natürlich hat, welche Menschen können mir das liefern? Wer kann am Ende diese Ergebnisse liefern, die wir benötigen, als uns Unternehmen oder auch als e.V. Union Berlin zu funktionieren? Micha war es jetzt nicht. Scheinbar, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder, aber ob es Oliver Runert bleibt oder vielleicht geht, weiß man nicht. Auf jeden Fall hat Oliver Runert schon mal gezeigt, dass er es kann. Und jetzt muss man mal abwarten, was die Zeit bringt. Ich denke auch, dass Oliver Runert nicht bleibt, aber das ist nur mein Gefühl, das ist auch eine Spekulation, und dass was Neues kommt und ein neuer Besen da ist, wie man so schön sagt. Ja, da müssen wir mal abwarten. Aber grundsätzlich, Dirk Zingler entscheidet ganz, ganz professionell, wer hat die Qualität, diesen Verein dahin zu führen, wo das Ziel ist. Und nichts anderes davon muss ihn auch interessieren, so weh das auch tut, weil wir können uns alle sicher sein. Micha ist für alle im Verein, selbst für mich, in den letzten 15 Jahren das Aushängeschild von Union Berlin gewesen. Der Junge hat so viel gelebt, so viel gelitten, so viel gezeigt, so viel Einsatz mitgebracht, kaum einer. Und daher, dass das ein Präsident, der so nah an einer Mannschaft ist, der so nah dran ist, dann machen zu lassen, wäre jetzt nicht so mein Ding. Ja, der Dirk hat da eine andere Härte, was auch nicht immer so mein Bereich war und auch nicht ist. Der kann das aber gut als wirklich knallharter Unternehmer und musste die Entscheidung treffen. Und das ist nicht schön, da ist niemand glücklich, aber es ist aus meiner Sicht derzeit dann auch der richtige Weg. Zeitpunkt, klar, ist diskussionswürdig, ob das jetzt sein muss, aber scheinbar musste es raus, um auch dort ganz klare Wege und klare Personalentscheidungen zu setzen. Zeitpunkt richtig falsch, werden jetzt wieder die Ergebnisse sein.
Eine Partei, weil du sagst Zeitpunkt, eine Partei muss ja darauf gedrungen haben, weil wenn beide gesagt haben, komm, wir müssen am Ende der Saison machen, so, wir gehen da auseinander. Also eine Partei muss darauf gedrungen haben, nein, jetzt sofort. So, und für mich gibt es bei Dirk Zingler, gibt es für mich nur zwei Möglichkeiten, entweder ist er der Meinung, Parensen kann es nicht, also auch den Job, den er jetzt macht. So. Oder eben, weil Parensen hat ja gar keinen Grund, wenn er nicht wüsste, das ist mein zweites Thema, wenn er nicht wüsste, dass Oliver Runert aufhört, sich zu melden. Muss sich ja nicht melden, wenn er weitermacht. Er hat ja vorhin auch gut mit dem zusammengearbeitet anscheinend, also muss er sich ja nicht melden. Also von daher ist die zweite Variante eben die, dass Oliver Runert aufhört, oder?
Ich finde, das klingt sehr plausibel. Bicke, du hast vielleicht als letzten Punkt noch eine Sache gesagt, dass durch die Rückkehr von Sebastian Bönig Michael Parensen noch ein bisschen was verloren hat. Hast du mir zugeraunt, weil er sich auch um die Leihspieler mitgekümmert hat. Also das Aufgabengebiet wurde bei ihm jetzt auch gerade noch ein bisschen kleiner. Ne? Bönig ja auch eine...
Auf jeden Fall, ja. Vielleicht spielt das auch eine Rolle. Ja, weil der Bönig kam zurück, kümmert sich jetzt um die Ausleihspieler, die draußen unterwegs sind, was auch beim Micha auf der Agenda lag, auf dem Schreibtisch. Vielleicht hat sich da schon so ein bisschen kein gutes Gefühl breit gemacht, wer jetzt hier für was zuständig ist, und dadurch Gespräche entstanden sind. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass dort auch ein Thema begonnen wurde, das jetzt das Ende gefunden hat.
Dieses Thema hat ein gewisses Ende gefunden, beteiligt lauter Leute, die auf jeden Fall ganz viele Herzensaktien am 1. FC Union haben. Aber manchmal trennen sich halt die Wege. Das ist jetzt so. Ich glaube, wir alle wünschen Michael Parensen, dass er irgendwie einen neuen Abzweig beruflich findet, bei dem er richtig glücklich wird. Das hätte er sich auf jeden Fall sehr verdient. So, und dann gucken wir doch mal zur anderen spannenden Personalie dieser Tage.
Das Thema in Charlottenburg
ist im Prinzip das gleiche wie vergangene Woche. Da habt ihr ja über die Trainer gesprochen, und bei Hertha ist der Trainer immer noch der ewige Paul Dardai. Keiner hat viel mehr Verdienste um den Verein als Paul, aber er hat halt auch seine Eigenheiten. Da habt ihr letzte Woche schon sportlich drüber geredet. Beke heute zu Beginn der Sendung mit einer ungewohnten Härte in fast schon beißender Ironie. Aber es gibt ja einen Anlass dafür. Also letzte Woche Spieltagspressekonferenz vor dem Kick bei Paderborn. Der Kollege Steffen Rohrer vom Kicker hat Paul eine Frage gestellt. Dann hat Paul das gekontert und hat gesagt, wenn du mich so kritisierst, spreche ich erstmal nicht mehr mit dir. Dann hat Steffen Rohrer später noch eine Frage gestellt, da ist Paul aufgestanden und ist gegangen. So. In Paderborn wurde Paul darauf nochmal angesprochen, hat Folgendes gesagt.
Ich bleibe so, wie ich bin, und dadurch ziehe ich das durch. Wenn einer hier Unwahrheiten schreibt über Hertha BSC, dann zeige ich persönlich, was ist die Wahrheit. Heute hat man wieder gesehen, was ist unsere Stärke, und damit haben wir die Gegner sogar gekillt.
Und so weiter. Christian, warum bist denn du so fast schon ungewohnt emotional bei deiner Bewertung des Umgangs von Paul Dardai mit der Situation?
Ach ja, nö, ich finde das so spannend und amüsant, weil mit Steffen Rohr, der übrigens Steffen heißt und nicht Stefan.
Also es hat Paul hat falsch gesagt, ich weiß, wie der heißt, ja.
Paul, ja, also der kennt ihn ja auch seit 20 Jahren, und wenn er der Meinung ist, der Steffen hat in irgendeinem Bericht, den der Kicker schreibt, irgendwie Fehler drin, dann kann man doch den Kicker recht herzlich dazu einladen und sagen, Mensch, lasst uns mal eine Doppelseite machen und ich erkläre euch mal das komplette Konzept Berliner Weg, Hertha BSC, weil wenn man es mal zusammenfasst, da ging es so nicht ums Konzept, was Steffen geschrieben hat, sondern eigentlich nur darum, wie gerade Fußball gespielt wird, was eine ganz normale Fachfrage ist an einen Cheftrainer. Darüber hat er einen Bericht geschrieben, und jetzt vor dem Paderborn-Spiel wurde es ja noch ein bisschen spannender, denn der Steffen hat natürlich eine sehr tiefe Frage zu der Paderborner Ausrichtung gestellt. Und es könnte man, wenn man ja ganz derb drüber nachdenkt, die Frage stellen, warum wurde die denn nicht wirklich präzise dann auch geantwortet, sondern einfach mit so einem oberflächlichen, arroganten Ansatz zu sagen, ich antworte dir nicht, weil du hast dann und dann. Also ich finde das ganz schade, weil das ist gar nicht notwendig, weil wir wissen im Profifußball, dass die Trainer auf Pressekonferenzen nicht immer die schönsten Fragen beantworten müssen. Das ist nun mal so, ja, weil da Welten aufeinanderprallen. Aber das weiß doch jeder, und da ist doch auch jeder am Thema. Da muss ich doch entspannt und gelassen bleiben. Aber das ist aus meiner Sicht Paul schon lange nicht mehr. Weil wie wir auch feststellen in unserem Podcast, wir entdecken natürlich auch immer wieder Themen, die halt wirklich nicht bei Hertha in der Mannschaft funktioniert hatten, die wir hier schon ansprechen, die sich dann auf einmal nach und nach auch verändern, weil es auch medial präsentiert wird von Zeitungen, von Fernsehsendern. Und ich weiß nicht, was da beim Paul gerade los ist. Sehr dünnhäutig, sehr explodierend. Da gibt es aus meiner Sicht gar keinen Grund für, sondern da muss man halt versuchen, auch entspannt zu bleiben, auch wenn es noch so anstrengend ist, weil der Steffen war ja noch nicht wirklich persönlich oder hat irgendjemand von Hertha BSC grundsätzlich beleidigt oder hat irgendwie eine Unwahrheit oder jemand angelogen. Also da hätte ich mir echt ein bisschen mehr Professionalität gewünscht, und da kann man eigentlich nur noch mit ein bisschen Sarkasmus gegensteuern, weil das ist ja echt unnötig, weil das kriegt die Mannschaft mit, der Staff kriegt das mit, die Leute können ja auch alle logisch denken, also es war schon sehr beachtlich, und für Tom Herrich und Zecke Neuendorf und Benny Weber Das sind ja Themen, also ich habe den Benny Weber da bei Sky vorm Spiel gehört, also das brauchst du ja alles nicht. Das ist ja alles nur nervig, so ein Mist zu beantworten oder so ein Thema zu besprechen. Aber so ist das dann. Das Ergebnis ist lustig, man gewinnt 3-2 in Paderborn. Trotz dieser ganzen Unruhe, vielleicht gehört das dazu bei Hertha, dass immer ein bisschen Ballett sein muss.
Soll ich?
Sehr gerne.
Bitte nicht so doll. Erstens ist das, was Beke gerade gesagt hat. Ich meine, Paul faselt da was von Unwahrheiten. Also im Prinzip betitelt er den als Lügner. Das geht nicht. Tut mir leid, also das macht man einfach nicht und das ist unprofessionell, genauso wie es Beke gesagt hat. Aber wir haben ja bei Union gerade, wir haben es ja auch angekündigt, also für jeden zum Verstehen, wir haben gerade spekuliert. Na? Ich bin ja der Faktenochse, weil ich das einfach nicht leiden kann, wenn man irgendwie da, wenn ich spekuliere, dann sage ich auch, ich spekuliere.
Bravo, so, sehr gut.
Also habe ich mir natürlich nochmal mein kleines Zettelchen gemacht, habe mir nochmal den Artikel rausgesucht, den Steffen Rohr da geschrieben hat. Da kommt das Wort Konzept oder Konzeptlosigkeit gar nicht vor. Das ist da gar nicht drin. Da kommt einmal vor, da wird die Frage gestellt, ob er die Möglichkeiten des Kaders ausschöpft. Fragezeichen, also keine Behauptung, sondern einfach ein Fragezeichen. Das Einzige, was man ihm da vorwirft, aber als Meinung, einen mangelhaften Spielansatz sozusagen. Also den Spielansatz, darüber kann man diskutieren. Das ist eine Meinung. So, und dann auf den so loszugehen, kann ich nicht verstehen. Ich kann mir nur vorstellen, dass Paul da eine Nebelkerze zünden wollte, um da richtig schön Ballyhoo, um von bestimmten Themen abzulenken. Oder hat den Artikel nicht gelesen oder hat sich von irgendeinem aufpumpen lassen. Ich kann es nicht sagen. Aber der Artikel, der ist einfach, wie gesagt, mit Fragezeichen versehen und mit Meinung versehen. Und aufgrund dieses Artikels jemanden der Lüge zu bezichtigen und das übrigens, ich kann ja Emotionen verstehen, wann war die PK, Donnerstag oder Mittwoch oder keine Ahnung. Kann man ja vielleicht, wenn er den gesehen hat oder so, rein menschlich, kann ich das irgendwie nachvollziehen. Nur den Mist am Freitagabend nochmal zu wiederholen, das geht nicht. Und du hast gerade Benny Weber angesprochen, der ist dann auch rumgeeiert. Die Interviews kannst du ja auch nicht angucken. Entschuldigung, der ist der Chef. Mhm. Und da muss ich ganz klar sagen, hier, pass auf, also bis hierhin und nicht weiter. Aber wenn ich die Interviews da sehe, also Entschuldigung, das geht gar nicht. Wo ich Paul verstehen kann, ist, er ist der Einzige, der sich immer hinstellt. Er stellt sich hin. Also er sagt im Positiven wie im Negativen. Und er verteidigt übrigens die anderen auch. Wo sind die eigentlich? Also die sehe ich nicht. Also klare Kante von Benny Weber höre ich nicht. Zecke, weiß nicht, ob der Interviews geben darf, keine Ahnung. Und von Tom Herrich höre ich schon mal gar nichts. Also von daher kann ich Paul verstehen, dass er dann mal emotional, das darf normalerweise einem Profi nicht passieren, aber dass er da mal sauer ist. Und so wie ich das gehört habe, hat er denen das auch so gesagt, in dem internen Gespräch, in dem er gesagt hat, ja, ich stehe immer alleine da, wo seid ihr eigentlich alle? Und in dem Fall hat er recht.
Also eine zweigleisige Affäre, weil ich glaube, dass wir schon alle übereinstimmen, dass das eine völlige Überreaktion war gegenüber Absolut. Dem Kollegen Steffen Rohr. Aber alle von uns haben ja Schwächen. Diese Schwäche bei Paul, die ist gar nicht so neu. Und das meine ich jetzt auch nicht böse, sondern nur zur Kontextualisierung. Es gab vor, keine Ahnung, 8 Jahren oder sowas, hatte Paul Dardai mal so einen Moment mit Dennis Wiese. Mit Dennis Wiese, das geht ja gar nicht, ne? Weil Dennis ist halt, und Dennis hat ihm einfach nach einem Spiel eine Frage gestellt, die hat ihm nicht gepasst und das ging dann nicht über 2 Wochen, aber das ging auch über mehrere Tage und Paul war richtig sauer auf Dennis und wir haben uns dann auch in der Redaktion, man beschäftigt sich, weil wir ja eigentlich sagen, Paul Dardai, tragende Figur, ja, viele von uns mögen den ja auch menschlich total, und trotzdem war er da auch so dünnhäutig oder extrem sensibel und vielleicht gehört das bei ihm zum Charakter, was ich jetzt gar nicht bewerten möchte, sondern nur beschreiben. Und er hat es schon lange. Also ich weiß jetzt nicht, ob das eine Situation ist, diese spezielle, die entstanden ist unter der vielleicht für ihn auch nicht so schönen Gesamtgemengelage der letzten Monate, weil Paul ja auch ein bisschen im Ungewissen schwimmt.
Also ganz ehrlich, Ich kenne Paul seit 25 Jahren.
Das ist lange.
So, Paul ist sehr, sehr ehrgeizig. Mhm. Paul, wenn es kritisch, also Kritik, da war er noch nie der König, okay. Aber wer ist das schon von uns, wenn er kritisiert wird? Aber bei Paul ist halt so, Kritik, damit hat er insgesamt ein Problem. Und der merkt natürlich auch, jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir mit Paul Dardai weitermachen wollen, dann kann Benny Weber sich doch hinstellen und kann sagen, ich möchte mit Paul Dardai weitermachen. Richtig. Ob der denn selber sagt, nee, ich kann nicht mehr, weil ich jetzt lieber mit Monika ein bisschen schmuse zu Hause, ist wieder was anderes. So, Also Pahl ist nicht blöd. Der merkt dann natürlich die Eierei. Und ich habe letzte Woche schon gesagt, wir haben einen Wettbewerbsvorteil jetzt. Wir haben die Wahrscheinlichkeit, dass wir aufsteigen, ist sehr gering. So, das heißt, wir können jetzt schon planen für die nächste Zweitligasaison. Also wir können mit Spielern sprechen, die, sag mal, die uns weiterhelfen. Jetzt spreche ich die an und die fragen mich dann zurecht, wer ist da mein Trainer? Ja, weiß ich nicht. Also wenn ich aber vorher sage, Pahl ist mein Trainer, so, dann habe ich eine ganz andere Ausgangslage. So, und Pahl merkt das natürlich. Auch dass Benny wieder rumeiert, wir setzen uns nach der Saison zusammen, was ist das für ein Blödsinn? Ich kann mich jetzt zusammensetzen, bin zufrieden oder bin nicht zufrieden, wir haben die Ausrichtung oder die Ausrichtung. Das ist doch ganz einfach, das ist nicht schwer. So, und dann kann ich das sagen und dann ist die Sache erledigt. Aber es macht keiner was da. Und das ist, glaube ich, es sind so, dass ihn keiner schützt, weil er immer sich vor auch die anderen geschmissen hat. Aber wenn es um ihn geht, dass sich da keiner vorschmeißt. Und ich glaube, diese Gemengelage bei ihm bringt es dann zur Explosion. Wie gesagt, nochmal, menschlich kann ich das total nachvollziehen. Aber es ist trotzdem unprofessionell, das bleibt halt dabei. Und es geht einfach nicht. Und wie gesagt, ich bin jetzt kein Fan wirklich von Steffen Rohr, du kennst ihn besser. Aber den als Lügner zu betiteln, das macht man einfach nicht. Also man erzählt immer was von Respekt und von vernünftigem Umgang. Und dann, wie gesagt, wenn es mir einmal passiert, okay, am Mittwoch, aber nicht Freitag nach 48 Stunden das Ganze nochmal. Tut mir leid, das geht nicht.
So viel zur klaren Kante nämlich, Freundinnen und Freunde. Und der Blick auf die Uhr sagt, Christians Termine rücken immer näher. Unioner der Woche ist so leicht, diese Woche ist eh Renault, oder? Fertig. Herr Tanner der Woche ohne Jingle.
Ach man, Pahl tut mir so leid, er kriegt jetzt in die Fresse, deswegen ist heute mal Pahl.
Das finde ich einen relativ guten Move vom Kollegen Kruse. Und gute Moves gibt es dann hoffentlich auch mit Musik am Freitagabend.
Vorspiel.
Denn Freitagabend ist Fußballabend, übrigens nicht nur in der Bundesliga und in der zweiten Liga, sondern auch in der Regionalliga Nordost. Christian ist ja der Ur-Unioner, aber in den höchsten Spielklassen hat er für Energie Cottbus die Knochen hingehalten und die der anderen strapaziert. Beke Energie gegen Greifswald, Topspiel. In der vierten Liga, die vierte Liga dieses Jahr, ne, wer Meister wird, steigt auch wirklich auf.
Du musst ja noch was sagen hier, der Hauptsponsor, da arbeitet er doch. Da arbeitet er doch bei den Greifswald, ist doch der Hauptsponsor von, also dein Arbeitgeber ist Hauptsponsor da, oder? Haha, siehst
du, bist gut ja informiert, ne? Aber du bist ja wohl für Energie am Freitag. Sonst kann ich ja jetzt
nicht. Bin mal gespannt, dann fliegst du raus bei deinem Arbeitgeber.
Also erstmal ist es ein schönes Steherrennen. Ja? Also Cottbus, Greifswald, BFC, ja, ich glaube, alle gerade punktgleich. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ja, um die Attraktivität der dritten Liga zu steigern, mit allem Pomborium drumherum, wünsche ich mir eigentlich, dass der BFC Dynamo aufsteigt. Weil dann haben wir in der dritten Liga Dynamo Dresden gegen BFC Dynamo. Das wäre zumal mal wieder ein Top-Spiel. Ich hoffe, meine Hanseaten erwischt es nicht, dass sie in die dritte Liga runter müssen. Aber wenn ich darüber nachdenke, dass in der dritten Liga der FC Hansa Rostock gegen BFC Dynamo spielt oder in der dritten Liga der HFC Chemie Halle gegen BFC Dynamo, das hätte schon eine Attraktivität. Allerdings BFC in Saarbrücken oder in Ingolstadt. Die Reisegruppen, die da unterwegs sind, das hätte echt einen Spaßfaktor. Aber das jetzt mal alles weg. Ich wünsche eigentlich meinen Cottbus an, weil die haben jahrelang wirklich immer den ersten Platz belegt und mussten dann immer in die Relegation, haben es leider immer verkackt und nicht gepackt. Sie hätten sich eigentlich am meisten verdient, auf Grundlage der letzten Jahre jetzt mal ohne Relegation hochzugehen. Und nochmal was zur Relegation, wie auf so eine bekloppte Scheiße kommt, sowas zu entwickeln. Also wie viel wenig Hirn man da besitzen muss, um sowas, so einen Wettbewerb ins Leben zu holen, ist mir ein Rätsel. Daher das nur am Rande. Ich wünsche meinen Cottbus an, weil die letzten Jahre, das hat echt wehgetan und kostet auch richtig viel Geld in dieser Liga. Und die Sponsoren, die da immer an der Stange bleiben, dass der Verein weiterhin funktioniert. Top-Bedingungen, alles gut, Stadion schicki, alles fein. Ich wünsche den Jungs, dass sie es packen.
Beke, der Klugscheißer kommt wieder jetzt um die Ecke hier, Faktenheini. Also Cottbus hat einen Punkt weniger als BFC und Greifswald. Greifswald hat gegen Hansa Rostock 2 an diesem Wochenende verloren. Also die waren ja wirklich fett oben. Wenn die gewonnen hätten, hätten die 3 Punkte Vorsprung. Und Beke, was du gerade gesagt hast, wer diese Relegation in der Regionalliga eingeführt hat, der kann von diesem Spiel nichts verstehen. Weil wenn du wirklich, du bist Meister in einer Staffel und musst dann in die Relegation und Energie Cottbus hat es ja jetzt durch, sind ausgeschieden. Was das mit einem Spieler macht, ne? das geht gar nicht. Tut mir leid. Also das ist einfach, du bist Meister und kriegst dafür nichts. Das habe ich selten erlebt und deswegen finde ich es auch geil, dass es dieses Jahr so ist, dass da der Erste wirklich aufsteigt. Und wahrscheinlich hast du recht, Beke, wahrscheinlich ist Energie Cottbus diejenigen, obwohl ich von da oben komme, Greifswald, alles, aber Energie Cottbus, die haben nur wirklich das besonders schwer gehabt, dass die das vielleicht am Ende packen.
Ja, und sie haben natürlich jetzt bundesweit, muss man sagen, durch die Zeiten, in denen Christian da aktiv war, die sind die einfach ein Name. Ne? Die sind bekannt und sind irgendwie eine coole Nummer und ich bin da auch völlig sentimental, weil ich mal als Westberliner Junge trotzdem in Cottbus angefangen habe zu arbeiten und der erste Profisport, mit dem ich mich beschäftigt habe, war der FC Energie Cottbus. So, Hansa Rostock war eine gute Überleitung. Die zweite hilft Energie Cottbus und die erste spielt Freitag gegen Hertha BSC.
Ich bin mit 12 Jahren zu Hansa Rostock gegangen. Meine ganze Fußballausbildung habe ich bei Hansa Rostock genossen. Und jedes Mal, wenn ich in mein Dörfchen Buttenhagen komme, bei Wolgas, wie muss jeder kennen, 401er, geiles Dorf, wirklich. Wo alle fragen mich, und was sagst du zu Hansa? So, also ich muss natürlich immer Fragen auch zu Hansa beantworten. Und vielleicht könnten wir denen mal vielleicht einen Punkt schenken oder irgendwie sowas. Also nein, also es gibt nichts geschenkt im Profifußball. Es wird, glaube ich, Freitagabend schon. Es ist wird ein Fußballfest sein. Ich glaube, es werden bestimmt 50.000, 60.000 Leute da im Stadion sein. Gehe ich jedenfalls mal von aus. Und von daher, normalerweise müssen wir das Spiel gewinnen. Aber nach dem, was wir die letzten Wochen und Monate gesehen haben, ist das besser. Wir gehen Lotto spielen, da haben wir eine größere Gewinnchance, da wissen wir besser Bescheid. Oder wir können würfeln, da wissen wir auch jetzt, dass da ein Sechserparsch kommt. Keine Ahnung. Ich hoffe einfach für ein schönes Spiel für die Zuschauer und dann werden wir es am Ende sehen, was bei rauskommt.
Freitagabend Hertha gegen Hansa und etwas später dann der erste FC Union in Augsburg. Beke. Muss man auch einmal hin im Jahr. Und irgendwie ist Augsburg eine coole Truppe, dass die jedes Jahr in dieser Liga bleiben.
Ja, die haben sich total gefangen nach dem Trainerwechsel. Mhm. Ja, also die haben wirklich jetzt zwar gegen Hoffenheim verloren, aber wirklich eine herausragende Performance jetzt hingelegt in den letzten Wochen und Monaten. Sind ja an den Europaplätzen mit oben dran. Ganz schwieriges Spiel, ja, weil Augsburg sich gefestigt hat, auch wirklich wenig Fehler liefert, ein gutes, stabiles System spielt. Ja, und da geht es wieder an die einfachen Sachen, die wir immer wieder abliefern müssen. Und was uns endlich wieder glücken muss, wir müssen nach vorne unsere Chancen, die wir bekommen, auch versuchen mal zu machen. Ja, wir brauchen ein Tor, ein frühes Tor wäre mal schön, dass man dann mit einem 1-0 auch mal auswärts aktiv unterwegs ist. Also kein leichtes Spiel. Wir müssen alles reinschmeißen, alles abrufen. Und ein Dreier wäre schon mal wieder gut, ja.
Dreier wäre gut, dann wäre er, glaube ich, wirklich durch. Durch sind wir auch für heute. Ich bedanke mich bei Christian Beek in seiner Nasszelle in Rostock. Optisch glatte 1, akustisch haben wir es durchstanden. Ich bedanke mich bei Axel Kruse. Kommst du nächste Woche eigentlich her, Beke? Können wir uns auf dich freuen, wenn wir dich noch mal kurz in den Bildschirm reinnehmen? Oder hast du dich jetzt schon rausgedrückt? Nee, kommst du her? Hierher? Hier?
Yes.
Mein linker Platz ist frei. So machen wir das nächste Woche. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport. Die Spiele von Hertha und Union, gerade an diesem Freitag, komplett live zu hören in voller Länge in der RBB 24 Inforadio App oder in der Sportschau App. Macht das und seid nächste Woche wieder mit dabei im Hauptstadtderby Podcast. Das war's für diese Woche. Alle Gute.
Tschüssen.
Tschüssen.
Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de und bei YouTube.